Servus, Dieters Wälder Podcast. Spannende Geschichte von besonderen Leuten.
Servus, ich bin's der Dieter. Ich wünsche euch allen natürlich noch einmal ein gutes neues Jahr und dass all eure Wünsche in Erfüllung gehen mögen. Ich bin ganz gespannt, was das Jahr für mich bringt. Ich bin top motiviert, blieb natürlich beim Znüngeries mit dran und freue mich schon alles, was Neues auf mich zukommt. Was Neues habe ich auch erleben dürfen, noch im Spätherbst. Nämlich vor meiner großen Afrika-Reise bin ich noch zu Luft nach draußen gesehen. Dort ist ich nicht mehr daheim. Der Dr. Albert Ling. Geboren ist er in der Oderne. Er ist 34 Jahre lang Chefarzt im Landeskrankenhaus Rankweil gesehen. Also früher war es die Valduna. Sind die Schwerpunkte Sozialpsychiatrie, Geriatrie und Suizidprophylaxe. Das klingt schon ziemlich kompliziert. Nur, es gehört zum Lehrbar dazu. Und Albert erzählt uns auch von dieser Geschichte. Also ich freue mich ganz, ganz fest, dass der Albert sich Zeit genommen hat für diesen Znüngeries und dann nehme ich sie mit. Mit mir und Albert Ling. Ja, und diesmal ist Minge Reus gelustig aus. Gebürtig ist er von der O, also ist Kronewirz Albert. Und ich freue mich, dass Sie da sind, da Albert Ling. Servus, Albert.
Grüß dich, O.
Albert, wir haben ja jetzt das gesucht, in Luft ist gar nicht so einfach zum Häusli finden, weil da gibt es bei dir viel Versteckte. Du hast ein ganz besonderes Platz da gefunden. Seit wann bist du da zu Luft?
Seit 9 Jahren bin ich da. Vorher war ich in Feldkirch, weil ich Zankwil geschafft habe. Und dann hat meine Tochter, die Architektin ist, und ihr Mann den Plan gehabt, ein Haus zu bauen. Und dann sind wir miteinander zum Plan gekommen und dann auch zur Ausführung, dass wir zu dritt ein Generationenhaus bauen.
Also das heißt, auch der Ding ist Schmelk gewohnt da, Schwiegersohn?
Vom Schwiegersohn, die Schwester mit ihr an, okay. Und wir älteren zwei.
Ja, cool. Ja, der ist natürlich ganz geschickt, wenn man Schmelk als Architektin hat, oder?
Dann das ist und in jeder Hinsicht, wir sind hochzufrieden und haben jetzt die letzten Jahre auf die Kinder aufgepasst. Okay. Jetzt sind sie aber schon im Schulalter und darüber hinaus. Und jetzt wäre der Plan, der Deal sozusagen, dass im Alter wir gewisse Unterstützung kriegen. Ja. Natürlich nicht bis zuletzt, aber immerhin, man kann einander helfen und hat es miteinander schön.
Also das ist sicher ein ganz spannendes Thema, dieses Mehrgenerationenhaus. Vielleicht kommen wir heute noch einmal zu reden.
Richtig.
Jetzt, Albert, du bist in der Rodion aufgewachsen und bist Kronewirz Albert.
Ja.
Erzähl mir ein bisschen von deiner Kindheit.
Ja, ich bin, wie gesagt, in einem Gasthaus. Im Winter war es ein Gasthaus, im Sommer ein Hotel. Das war das erste Hotel im Bregenzer Wald, das mein Großvater Pius 1902 gebaut hat. Und nach dem Krieg, alles am Boden, hat man dann weitergemacht und das sukzessive halt wieder aufgebaut. Und
also alles am Boden, das Hotel ist auch hingesingen.
Ja gut, da war natürlich, zuerst waren Kinder und Lehrer aus dem zerbombten Ruhrgebiet da, später die Franzosen, okay, und so weiter. Und das Ganze war natürlich dann entsprechend beieinander.
Also die sind zum Urlaub quasi?
Ja, die sind geflüchtet daher. Aus dem Bombenhagel sind sie in den stillen Bregenzer Wald und haben dort auf Deutsch gekusert und Unterricht gehabt.
Ach so, modern, wie das Sinn. So ist das auch gegangen mit Jürgen.
Und am Krieg hat mein... Soll ich Dialekt reden?
Du kannst gegen Dialekt reden.
Das ist bei mir immer schwierig. Manche verstehen mich den doch nicht. Mein Vater hat dann die Idee gehabt, nach dem Krieg mit französischen Internaten einen Deal zu machen. Und dann sind Franzosenbuben über den Winter zum Skifahren lernen gekommen.
Ne?
Und aus dem heraus hat sich dann viel entwickelt. Und mein Bruder hat auch auffallend viel französische Gäste immer noch, die dann erwachsen wurden und ihre Kinder und so weiter. Und ich habe dann auch sehr früh schon Kontakt natürlich mit Freunden Lüttenkehr, was wichtig war, weil im Herrn der wollte ja nicht mal sonst doch etwas weg vom Fenster. Und von dort her hat mir das fürs Lehrbe viel gegeben.
So, jetzt gab mir ein Liedli auf. Und zwar, wo ich im Jahre 2020 einmal das Thema Podcast angeguckt habe. Gibt es überhaupt Podcasts vor der Bergen im Bregenzer Wald? Der ist mir genau und Podcast rausgekommen. Und der ist von der Krone auch. Von Lingenbrühe, wo er auf Französisch gemacht hat.
Richtig, ja.
Jetzt, das ist es.
So ist es, ja.
Der Ursprung des Bregenzerwelle Podcasts ist in dem Fall auch in der Kronenstadt.
Großartig,
ist
der erste. Großartig, ja. Ja.
Ganz spannend.
Das war wichtig in der Corona-Zeit, um den Kontakt zum Gästehalter. Das war die Möglichkeit zum Kontakt halten.
Unglaublich. Ja. Siehst du, und dann musikalisch macht sie auch immer was, oder? Das ist doch
ja,
so.
Ja, einen wunderbaren Deal mit dem Konservatorium, jetzt Hochschule. Das hat übrigens die Isabella Fink eigentlich auch mit eingeleitet. Die hat gesagt, die Studenten würden gern öfters auftreten. Sie üben. Ja. Aber das Auftreten, Lernen vor Publikum ist halt doch was anderes. Und dann hat man diesen Deal gemacht und der funktioniert über das ganze Jahr und schon viele Jahre. Ja. Da kommen Großartige aus allen Genres, kommen sie und auch mit den Professoren und ist immer ein Highlight der Woche, ja.
Ja. Wie ist es dir in der Schule gegangen, da oder? Ist mir zufrieden gewesen?
In der Schule war ich habe leicht gelernt und da war ich in den Mond, Mathieu Günster, da bin ich Luther Rohrsacke. Das war schon ein bisschen unser Problem. Mein Urgroßvater ist aus dem Schwaberland eingewandert, als Schmerd.
Ja.
Und die Linke hat sich dann verbreitet Richtung Schopenau.
Also der Ursprung ist linke Tone, in dem Fall auch viel verwandt?
Natürlich, also ist die Linie Schopenau und die Linie auch war Schiff, daneben in Lugen, Schmerdlis Johann.
Okay.
Der war mein Großvater und auch Organist. Und das hat man mehr als Gog Allerner Merkelo, Schwab.
Echt, die Zeit? Ja.
Das ist das Schwierige, aber gleichzeitig, ich war damals schon so selbstbewusst, dass ich jetzt nicht darunter gelitten habe, aber es
hat man das Eintrecken davon?
Mein Vater war ein Draufgänger, hat sehr viel, der erste Skiliftbuhren und so weiter, und da hat er auch viele Widerstände erlebt, und ich habe den gehört, wie man über ihn schimpft, der rote Sauschwab, er hat rote Haare gehabt, und den hat das hat man dann schon wehtau. Auch er war natürlich, ist über der Sache gestanden, aber es war doch nicht ohne. Und das ist etwas, wo ich dann denke, dass auch heute noch Fremde jeder Art in gewissen Regionen mehr Mühe haben, als wie Susnummer.
Das ist natürlich auch eine Art Spannung. Ja. Und dann bist du in der Schule, ist das für dich denn auch ein Thema gewesen, dass eventuell du wirtest?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich musste dann in Mirarow gehen dürfen oder müssen. Internat, nicht lustig, schreckliches Heimweh. In den ersten Jahren, die ersten Jahre und nachher, natürlich ist es auch vom Vorteil gewesen, die können Blödheiten ausprobieren, wo ich daheim nicht probiere.
In den mehreren Dosen.
Ja. Und dort habe ich dann halt sehr gute Lehrer auch erlebt, die mich auch beruflich geprägt haben, dass ich in eine philosophische Richtung der Psychiatrie dann gegangen bin.
Das hat sich dann dort
rauskristallisiert. Und dann ging es halt weiter mit, zuerst in Innsbruck, studiert dann in Wien und dann eine sehr jung, ich war damals angeblich der jüngste Arzt, promoviert in Österreich, dass ich führe komme. Und dann eine Allgemeinmedizin in Bregenz gemacht, Turnus, und dann bin ich in die Schweiz um und nach Deutschland und dann Facharzt für Psychiatrie gemacht.
Also dann bist du in dem Thema drin gesehen, dann bist du, ist es mehr und mehr und mehr geworden.
Oder? Mehr und mehr. Und ich habe immer das Glück gehabt oder das Schneidgehör zum Dütanik, wo man mehr lernt, als wenn man einfach nur irgendwo bicken bleibt. Und das habe ich auch zu verdanken meiner holländischen Ehefrau, die mit mir da 6-8 Mal mit Kindern zügelt ist, und geschaut hat, dass, was Kindergogen betrifft, als gut geht und ihr könnt meine Ausbildung machen. Und später natürlich in der Valduna war die Herausforderung groß.
Das ist natürlich und, eine spannende Geschichte, würde ich sagen. Hättest du vorher mehr Rose Türen oder müssen erst irgendwie Träume gehabt, um irgendetwas zu wehren? Ist das schon das Thema Medizin gesehen für die, wo die auch gelacht hat?
Bei der Matura habe ich 3 Optionen gehabt. Erstens Journalist, komischerweise. Hat mir ein Journalist sehr imponiert. Und das zweite war Atomphysik. Ich hatte einen Lehrer, der unglaublich war. Das war der ein Pater Schattinger, Hubert Schattinger, der Assistent bei Heisenberg war, einem der Erfinder der Atombombe. Und der hat uns Physik und Chemie so beibracht, dass ich auf der Uni die Fächer fast nicht mehr lernen müssen.
Also er war, echt? Was?
Und das Dritte war dann immer schon eher Medizin. Mhm. Wobei ich dort offen klaren, ob ich Allgemeinmediziner werde, irgendwo in der Region, vielleicht die Volldern, oder eben Psychiatrie mache.
Wenn das Thema Lehrer jetzt hernimmst, der hat die inspiriert und dir das beibracht, sind das wirklich halt schon Fähigkeiten. Wenn ein Lehrer das drauf hat und das kann und seine Gabe ist, kann er natürlich schon viel
bewirken. Das ist prägend fürs Leben und das unterschätzen die Lehrer oft selber auch, was sie für einen Einfluss auf Kinder haben. Ich habe gerade kürzlich wieder den Brief von Albert Camus, der 1957 den Nobelpreis für Literatur gekriegt hat, der Philosoph Albert Camus, der hat nach dieser Ehrung Nobelpreis, hat er seinem Lehrer in Nordafrika, ist da aufgewachsen, in ärmlichen Verhältnissen, einen Brief geschrieben, dass er ihm alles verdankt. Albert Camus war zum Beispiel in einer Familie, wo die Mutter war Analphabetin. Okay. Und die Großmutter wollte, dass er Lagerist wird, wie sein großer Bruder. Ja. Und der Lehrer merkt, was der das für ein begabtes Kind ist und hat durchgesetzt, dass er in höhere Schulen kommt und das war's dann. Und das hat er immer nie vergessen und das ist schön. Mhm.
Also ich glaube, dann ist es denen gerne bewusst, also den Pädagogen, was sie für Wirkungen haben für die Zukunft, für ihre Schüler.
Richtig, ja. Das ist auch etwas, was den Beruf attraktiver machen könnte, wie er heute ist. Das wird nur kritisiert.
Ne? Und was müsste sich dort verändern, dass der Lehrerberuf attraktiver wäre?
Da müsste sich verändern, dass man politische Weichen vielleicht doch auch etwas anders stellt, dass man Dinge, die fürs Leben am wichtigsten sind, und das ist Bildung und zum Beispiel Versorgung, da gehört die Pflege dazu, dass man dem mehr Gewicht gibt, wie zum Beispiel, was in Vorarlberg leider die letzten Jahre eindeutig war, dass man den großen Firmen auf Deutsch gesehen,
Das Vödlerschlüft.
und Technikland Vorarlberg, schön und gut. Wir brauchen natürlich Steuern, Einnahmen, wenn sie überhaupt im Land zahlt werden, das weißt du auch nie. Und dass man einfach mehr Gewicht legt auf das, was die Leute am nötigsten brauchen. Und das ist die letzten Jahre.
Bildung
und Pflege, Versorgung, Medizin, Sozialarbeit.
Ja, das ist schon wieder eine ganz spannende Geschichte. Da fällt mir jetzt der Günther Bischof wegen Vermeller, wo in New Orleans ist, mit dem ich ja letztes Jahr einen Podcast gemacht habe. Und der hat mir das Ähnliche gesehen. Der ist schon einer von 8 Kindern gesehen. Und dann hat man auch, das war aber der Pfarrer, das hat der Pfarrer auch die Dinge gemerkt, die haben wirklich eine Gabe, dass man guckt, dass er musikalisch studieren. Ja. Um diesen Schritt zu machen, da hat man wirklich geguckt, da klingt sondiert und gesagt, du, mit dem müssen wir gucken, du, natürlich der Fahrer überträgt, dass er auch ein Fahrer wäre. Also,
das, weil die mitunter auch. Das Problem habe ich auch hier.
Hätte man mit dir auch ein Fahrer
machen. Nein, aber meine Oma, eine fromme, aber nicht begotte Frau, die hat einmal im Jahr mir ins Internat einen Brief geschrieben, da hat sie berichtet über Viehausstellung und wie es am Katrinertag gelaufen ist, der Krone, das war immer das Highlight des Jahres, Katrinertag in der Ruhe. Und dann hat sie geschrieben, es wäre halt schon schön, wenn ich Pfarrer würde. Und da bin ich immer in die größten Krämpfe gekommen, weil das war für mich kein Thema und ihr müsst ihr leider absägen.
Schweren Herzens, ich sehe, du, das löst es nicht.
Das wäre nicht gut gegangen, glaube ich. Ne?
Wenn man dies mitmacht, oder was die Momente, wo du verlebt hast, natürlich auch mit Höhen und Tiefen und Umzügen, hat es mal einen Moment gegeben, wo ich gesehen habe, jetzt können wir alle miteinander, jetzt hole ich alles miteinander ein, dass man gesagt hat, nee, das ist es nicht mehr.
Habe ich nie erlebt, nein. Es ging einfach. Ich war wie in einem Floh drin und ich habe oft Entscheidungen getroffen, wo ich nachher denke, da war es ziemlich frech. Ich habe zum Beispiel den wichtigsten Ausbildungsplatz meines Lebens in der Schweiz gefunden durch einen Gast in der Krone, der war Pathologe in der Schweiz. Und ich habe gesagt, ich würde gerne Psychiatrie lernen. Und das, was in Wien da produziert wird, ist nicht meins. Und dann hat er gesagt, da gibt's nur einen Mann. Und hat mir die Adresse gegeben und dem habe ich geschrieben, den Professor Kuhn. Der hat mich eingeladen und das war's dann. Und so weiter. Genauso bin ich dann später in Deutschland zu Professoren gekommen, wo ich irgendwo
das heißt,
drauf
war.
Und so weiter. Ich bin einfach marschiert und das war schön. Ja. Weil Duna war auch frech von mir, ich war knapp 32 und habe dort eine Riesenabteilung übernommen, übrigens von einem Wälder, vom Kaspar Simmer. Das war okay. Der Vorgänger. Und das war die Psychiatrie, wie sie früher war, noch geschlossen und halt schon wenig Personal und kaum ausgebildete Therapeuten und so weiter. Ja. Da hat sich dann überall in Österreich, aber bei uns auch natürlich viel getan. Das war eine wunderbare Zeit, das mitzugestalten und mitzuerleben. Ja.
Also du bist wirklich Freigänger, bist du und gesagt, ja, du, dann, wenn du noch eins brauche, dann übernehme ich die Bude quasi, oder wie? Oder
so so geht es nicht, sondern es wurde ausgeschrieben. Ich war in Würzburg und hätte dort akademische Karriere machen können, habilitieren und so weiter. Und dann ist ein junger Arzt, hat mich angesprochen, das war dann der Reinhard Haller.
Ja,
okay. Und der hat gesehen, dass die junge Psychiater in Vorarlberg gerne hätten, dass ich dort die Leitung übernehme. Und die hat gesagt, wie Kunde ruf ich und so weiter. Hat mich dann sportlich beworben. Denkt ihr, eh keine Chance. Und dann, wieder erwarten, bin ich eingeladen worden zum Hearing. Und dann habe ich es gekriegt. Und dann war es das für 34 Jahre dann.
Unglaublich. Also da hast du einfach dieses mitgestaltet. Also wenn ich hätte zum guten Glück natürlich noch nie diesen persönlichen Kontakt gehabt, aber sonst hast du auch gehört, Walduna, wenn das mit der Rüte Grete Walduna wird. Klapsmühle, lass mich singen mit deinem Heini Nünstern, du will der Kuridei. War das so? Wirklich?
Das war so und ist übrigens überall so.
Okay.
Also das ist hat damit zu tun, dass man Psychiatrie früher einfach nicht wirklich ernst genommen hat. Man hat die übrige Medizin entwickelt. Als ich in die Walduna gekommen bin, ist dort ein Tag hat ein Viertel kostet von dem, was es in anderen Spitälern kostet hat.
Allein an also dem Tagessold für einen Patienten.
Ja. Und heute ist es eben. Daran sieht man, man hat investiert, nicht nur in Bauten, sondern vor allem eine Krankenpflegeschule haben wir gegründet für Psychiatrie, da war ich lange auch Leiter und hat damit Personal rekrutiert und hat natürlich viel investiert ins Personalbudget und so weiter, sodass es heute zum Anschauen ist.
Also was hat sich aus deiner Sicht diese 34 Jahre, 34 Jahre, wo du gesehen bist, hat sich von dort, wo du übernommen hast, bis jetzt dort verändert?
Es hat sich verändert. Das ist jetzt eine offene Psychiatrie mit vielseitigem therapeutischen Angebot da ist. Und das die Ängste der Menschen abgenommen haben, sie sind zum Teil immer noch da. Und das hat nicht unbedingt nur mit der Anstalt zu tun, sondern es ist natürlich so, es ist was anderes, ob ich im Kopf sozusagen ein Problem habe, mich nicht mehr auskenne, weil ich plötzlich keine Freude mehr habe, depressiv bin oder nicht mehr klar denken kann, verwirrt bin. Das ist was anderes, als wenn ich einen Oberschenkel brich und ist auch nicht lustig, aber das kann ich mir anschauen und sage, okay, jetzt muss ich halt durch. Beim anderen Fall ist genau das, der Zentralcomputer eben angeschlagen und dann kommen Ängste, die es bei anderen Krankheiten so nicht gibt. Und da muss man den Leuten möglichst viel Aufklärung geben. Und das haben wir, Kollege Haller, Reinhard, mein Freund, und ich haben unzählige Vorträge gehalten, die letzten Jahrzehnte.
Ja, das kann man immer wieder lesen und sehen.
Ganz Vorarlberg sind wir unterwegs gewesen. Und das sind wir nicht da, weil wir uns wichtig machen wollten, sondern eben um den Menschen Aufklärung zu geben. Dass man, wenn man selber nicht mehr klarkommt, dass man dann Hilfe suchen soll. Und darum ist auch die Suizidrate, also Selbstmordrate, drastisch zurückgegangen die letzten Jahrzehnte, über 50%, weil einfach die Leute jetzt eher reagieren, beziehungsweise mehr Hilfe angeboten wird.
Also ich habe das Gefühl, das Thema ist Psychiater, ich das Thema mal mit einer Coaching-Ausbildung, wo ich es ja mal gemacht habe. Und so wie die gesehen haben, wie die Deutschen mit Coaching auskommen, da glaubt man, das ist es wie, man geht zu einer Gymnastikstunde, oder? Ich lasse mich begleiten und beraten, um mein Leben besser zu gestalten. Ja. Und wenn man sagt, du, ich gang zum Psychiater, dann sagt man, du, nee, mir fällt nichts. Man hat diese Distanz. Wieso ist das so?
Gut, das ist schon was höchst Unterschiedliches. In meinem Fall gehe ich hin, um beruflich oder wie auch immer besser zu performen. Und im anderen Fall muss ich natürlich mich aufmachen.
Also es ist intim, also es ist eine intime Angelegenheit.
Es ist viel intimer und ich muss bereit sein zum Zugeben, mir geht schlecht und das funktioniert nicht mehr und muss auch nachschauen, was in meiner Lebensführung vielleicht nicht so ideal läuft oder komme auf Traumatisierungen, wo man vorher verdrängt hat und das tut dann auch weh, wenn man das zulässt, aber das ist die einzige Chance, dann freier zu leben, wenn man das mit dem Therapeuten durchsteht.
Also habe ich das Gefühl, dass mir bei der Zerwälder grundsätzlich ein Kling schwer tun, zum sagen, du, mir geht's gut und ich rede drüber. Oder kann man es überall?
Da würde ich die Landsleute in Schutz nehmen, die sind inzwischen auch aufgeklärt. Und das kannst du auch in Städten, in Vorarlberg oder sonst wo haben, das ist eher.
Also
das
ist nicht urban oder städtisch? Oder
es war früher schon so, dass natürlich in den Bergregionen es oft sehr stark missverstanden wurde. Man sieht, das ist im Zug. Mhm. Also da sind alle eher melancholisch oder da suffert alle und so weiter. Also man war oft ungerecht und resignativ. Und das ist heute schon besser, auch durch die bessere Durchmischung, die es heute gibt.
Wäre da noch Potenzial nach oben in der Richtung, dass man sagen kann, dass man der Psychiater als positiven Lebensbegleiter sieht?
Ja gut, da muss man jetzt auch vorsichtig sein. Also Woody Allen-Filme kennen wir wohl. Ja? Leute dreimal die Woche eine Stunde auf die Couch legen, um im Leben besser klarzukommen. Das ist nicht die Welt, die wir wollen. Aber wenn jemand ein Problem hat, sollte er das tun, was ihm weiterhilft. Und das kann sein, dass er eine Beratung sucht oder eben eine Psychotherapeutin.
Also macht schon Sinn, sich Hilfe zu holen oder Unterstützung.
Wenn man allein nicht mehr klarkommt, man kann natürlich auch alles psychologisieren oder pathologisieren und überall Probleme sehen, die gar nicht sind. Also das ist da gefahren. Ne?
Jetzt, Albert, ich habe da einmal ein bisschen recherchiert und was mir aufgefallen ist sofort, dass du dich sehr viel in Ehrenamt engagierst, also mit der Lebenshilfe zum Beispiel auch machst. Was ist das, was ist dein Antrieb, dass du dich so engagierst?
Ich habe immer überlegt, wenn ich Anstaltspsychiater bin, also in der Waldonau ist es auch wichtig zu erleben, was draußen ist. Also es ist eine Gefahr, wenn man nur in der Anstalt ist und meint, dort spielt sich's ab.
Du hast einen eigenen Kosmos dort drinnen. Oder?
Richtig. Und dann habe ich zum Beispiel bin ich Obmann der Telefonseelsorge geworden. Das Amt gebe ich nächste Woche ab.
Echt? Ja, aktuell, ja.
Ich glaube, über 25 Jahre, da passt es. Gibt's in wunderbare andere Hände. Lebenshilfe war klar. Ich hatte früher sehr viele Menschen mit Behinderung in Rankweil, die wir dann aber anders platziert haben, weil es kein Lebensraum ist für einen Behinderten. Die Brüche der pädagogische Situation, Kleingruppen, Caritas, Lebenshilfe und so weiter. Und das, drum habe ich auch dort im Präsidium mitgeschafft. Und im Verein für seelische Gesundheit. Und im Moment bin ich in der Aktion Demenz tätig. Ja. Da geht es um Vorträge und um Beratung von Familien, wo ein Demenzkranker Hilfe braucht.
Was mir nun aufgefallen ist, und zwar ein Zitat von dir, die Gesellschaft ist auf einem schwierigen Trip. Was meinst du da?
Mich hat immer die Lebenswelt und auch das gesellschaftlich interessiert wird, das schlägt ja durch auf die Befindlichkeit der Menschen. Oft unbemerkt. Es gibt Krankheiten, die überall und zu allen Zeiten etwa gleich häufig sind. Und es gibt andere, die sogenannten Zeitkrankheiten, die kommen und gehen. Zum Beispiel Essstörungen kommen und gehen. vor allem auch jetzt Burnout ist ein Riesenthema, nicht? Und so weiter, Suchtkrankheiten und so weiter. Also das hat alles auch mit der Lebenswelt zu tun. Und da finde ich halt, ist heute eine Situation, dass mit dem forcierten Individualismus, das heißt, dass die Menschen selbstbestimmt leben wollen, was ja an sich gut ist, ja, und sich von niemandem mit Drehrädern lohnen.
Funktioniert das?
Weder von einer Religion, noch von einem Staat, noch irgendwem.
Noch von der Stammthema.
Und dann eben übersehen, dass wir auch soziale Menschen sind und die Rücksichtnahme auf anderen, auf andere Menschen und die Solidarität hat die letzten Jahre absolut abgenommen. Und das schlägt dann durch, weil da mancher mit diesem selbstbestimmten Leben nicht mehr klarkommt, mhm, dann bricht Angst auf und dann, und das ist jetzt auch die Wahl in dieser Nacht, wendet man sich Menschen zu, die einfache Rezepte haben. Populisten. Das hat übrigens Viktor Frankl schon vor über einem halben Jahrhundert vorausgesagt, dass der Mensch, der nicht einen Sinn im Leben sucht, einen höheren Sinn, Gefahr läuft, dass er entweder dem Konsumismus verfällt, und das ist heute der Fall. Der Konsumismus ist, muss nur im Messepark gehen, oder? Das sind die neuen Konsumtempel.
Konsumtempel, nicht Tempel, mehr Bettempel, sondern.
Richtig. Und das ist die neue Ersatzreligion, hat Frankl gesagt.
Aber das, der Messepark ist die neue Kirche, oder was?
Das befriedigt die Menschen nicht. Und dann ist eine innere Leere, das existenzielle Vakuum, hat Frankl das genannt. Und das füllt man dann eben auf mit Konsumismus, mit Zerstreuung. Und es ist nicht das, was der Mensch braucht. Und dann brechen Ängste auf und andere psychische Krankheiten. Darum muss man sich auch immer um das kümmern und nicht nur Flickschusterei betreiben, wenn es halt nicht mehr geht und die Leute dann sich mit Alkohol zufriedenstellen oder Suizidversuche machen oder furchtbare Beziehungsprobleme haben und so weiter.
Aber was braucht der Mensch?
Er braucht Sinn. Und das,
Punkt.
Das hat früher die Religion abgedeckt. Mhm. Freud hat ja gesagt, das ist sozusagen Opium fürs Volk, oder? Man hat damit viel zudeckt, aber man hat auch viel Vertrauen gehabt. Okay. Und seit der Aufklärung, das hat dann zu tun, dass man sagt, wir sind nicht mehr von weiß ich wem abhängig, von Gott oder von religiösen Führern oder von Königen und anderen Herrschern, sondern der Mensch muss sich selber frei schaffen. Das ist positiv, aber mit der Gefahr, dass wenn er nicht für sich dann den Sinn findet, dass man dann wieder in eine neue Abhängigkeit rutscht. Das sind die großen Fragen unserer Zeit für mich.
Mhm. Mit dem, dass wir soziale Menschen sind, das Lehrbart, was macht Social Media mit uns?
Social Media sind natürlich einerseits großartige Erfindung, das Smartphone sei wahrscheinlich die Erfindung, die am meisten Wirkung hat, seit überhaupt Erfindungen gemacht wurden. Weil weltweit hat jeder ein Smartphone, er hat Zugang zu Informationen wie nie zuvor, wunderbar. Aber er hat auch die Möglichkeit natürlich, sich jeden Schrott aufzuladen, den es gibt. Und das ist leider die Gefahr, dass der Umgang mit diesen Medien noch nicht ideal ist, sondern viele Menschen sich da zuschütten mit Unsinn, mit auch gefährlichen Inhalten. Von Kindern reden wir gar nicht. Da kommt man langsam, aber sicher drauf. Die nordischen Länder sind da jetzt schon rigoroser und verbieten das vor 15 und so weiter, gewisse eben Kanäle. Und das ist eben immer, wenn eine neue Erfindung kommt, ist es immer die Herausforderung, damit umzugehen. Mhm. Und oft ist im ersten Überschwang, wie toll das ist.
Übertrieb man es halt.
Ja.
Das ist so, so sehr, dass man es beschränken sollte.
Ja. Beschränken, das ist eine Frage der Erziehung und der Verantwortung der Eltern. Ich war letzte Woche, habe ich jemanden in die Ambulanz in Hohenems begleitet und da saß gegenüber ein Ehepaar mit einem Kind, das konnte das Smartphone nicht heben, da hat man Küsse auch nicht da und das auch nicht gelernt und das Kind hat irgendetwas angeschaut und die Eltern haben miteinander dabei gestritten. Ja, das ist ja Wahnsinn.
Ne? Unglaublich, ja.
Das ist ein Verbrechen in meinen Augen. Ich hätte fast Lust gehabt, rüberzugehen und zu sagen, wisst ihr, was ihr tut? Dann habe ich gesehen, das war einer mit solchen Bizeps und Goldringen, weil sie wohnen, denkt, da kriegst du höchstens so eine gefangen, da stirb ich nicht an und nützt eh nichts. Aber das ist schwierig.
Hätte schon einen Lösungsansatz?
Ja, Elternschule.
Elternschule.
Aber das ist wieder das, das gibt's ja. Ich hatte mit Kollegen aller, habe ich früher denn bei der Elternschule mitgemacht, bis wir gesehen haben, da kommt die Leute an, die was eh schon gut machen. Und die, was am dringendsten bräuchten, kommen nicht an.
Das ist das Liege, wenn die Kirche geht und der Pfarrer sind, das kommt nicht mehr die Kirche. Ja. Weil die, was da sind, sind eh schon da.
Das ist genau der Punkt, ja.
Das ist der Punkt. Ja. Also, wie ist die Katze im Schwanz, sozusagen.
Ja,
ganz spannend. Du, Albert, wunderbar, dir zuzulassen und vor allem, wenn du wirklich siehst, was mir blieb, ist, es muss einen Sinn machen. Das war ja anfänglich das Thema, wieso mache ich die Podcasts, ja, weil es für mich einen Sinn macht, mit Menschen zu sprechen und Lebensbegegnungen hin.
Ja.
Und auch die Möglichkeit mit zum Lesen und das wollen wir dran damit aufnehmen.
Wunderbar.
Grundsätzlich wäre es einfach.
Also es muss jeder seinen Sinn finden. Es ist nicht so, dass irgendwer sagen kann, auch der Psychotherapeut ist eigentlich wie ein Begleiter, also wie ein Bergführer. Den Weg muss der Betroffene selber machen. Er kann nur sagen, komm mal lieber links oder rösten
wir mal. Man kommt mal geschickt Ruhe, wenn man jetzt gerade links geht und dann kommt der Wärter.
Ja, ja,
wenn der Wärter kommt,
ja, so ist das. Ja.
Das muss man wirklich so sehen. Ich glaube, jetzt trinken wir einen Kaffee,
machen
eine Pause und dann machen wir weiter.
Danke. Gerne, ja.
Und die Pause möchte ich nutzen, um euch zu erzählen, wie es mit mir und dem Servus Dieters Welder Podcast weitergeht. Ich habe mir überlegt, nach 54 Sendungen, gang mittlerweile ins fünfte Jahr, wie geht's weiter? Ihr wunderbare Geschichten erlebt, wunderbare Begegnungen kennt, einzigartige Geschichten und vor allem Lebensbotschaften über Co. Nicht nur ich, sondern ihr alle miteinander. Es ging das fünfte Jahr und ich habe das Gefühl, dass der Prägerzer Wald speziell mit ihrem Leitspruch mehrere das Alte und grüßt das Neue in Richtung Podcasts eher auf dem Erster hackert. Darum haben wir überlegt, ja gut, dann muss ich mich verändern und haben wir gedacht, jetzt gründe ich eine Podcast-Manufaktur. Das heißt, ich möchte euch beim Podcast-Produzieren unterstützen mit meinem Know-how, mit meiner Technik, mit meiner Moderation oder bei der Konzeption zum Erstellen. Ich freue mich schon fest, bei meiner Podcast-Manufaktur euch zum Unterstützer. Also, wenn ihr Lust habt oder ein Thema habt in der Firma, im Verein oder auf Gemeindeebene zu kommunizieren, nämlich beim Reden, hört mir zu. Ich freue mich auf neue Begegnungen, auf neue Geschichten und jetzt hört ihr sagen, hören wir rein. Nämlich Albert Ling ist nicht nur Chefarzt, sondern auch leidenschaftlicher Rolling Stones-Fan. Das erzählt er uns dann im zweiten Teil. Und er hat auch eine CD mit seiner eigenen Band aufgenommen. Und da lassen wir rein, eine Rolling Stones-Nummer im Wälder direkt. Lass mich in Ruhe. Viel Spaß.
Fried auf meiner Bude und ich traum schon wieder von dir. Da kratzt's und klockert's alle Lüter an meiner Tür. Es ist meine Nachbürin und sie fragen mich,
kommst du mir auf den Kaffee?
Der Alec, genau will sie von mir, aber jetzt mehr. Sie sagt, hey, du, lass mich in Ruhe. Hey, du, lass mich in Ruhe. Hey, du, lass mich in Ruhe. Glaubst doch, ich bin viel lieber nur. Das Telefon stört es zwei Bindole, es naht um halb drei. Am Morgen, meine Musik sieht schlut und da schießt mir die Knie. Da stell mir den Strom ab, wenn ich nicht weiß, was ich höre. Ich drehe grad noch Lüter und schon grad kühlt das vor der Tür. Und ich sag, hey, du, lass mich in Ruhe. fährst du aufs Rad, hat keine Bremse, kein Lier. Da sehe ich im Dunkeln ein Blaulicht, wo keiner den sieht. Ich stell das in den Graben und ich sehe bloß noch stehen. Doktor, der zündet mir die Doge und das fällt jetzt am Heer. Und ich sag, hey, du, lass mich in Ruhe. Hey, du, lass mich in Ruhe. Hey, du, lass mich in Ruhe. Glaubst doch, ich bin viel lieber nur. Ich sag, hey, du, lass mich in Ruhe. Hey, du, lass mich in Ruhe, hey, du, lass mich in Ruhe, lass doch ich mich finden, lieberer Lua, lieberer Lua.
Lieber Albert, ganz spannend, jetzt haben wir ein Kaffeepäusli gemacht und etwas ein Kaffee trunken oder ein Wasser dazu, sondern natürlich auch diskret und an Ries geht. Und da sind wir jetzt wirklich wieder am Thema gehangen, ums Thema Alkohol und Sucht. Kannst du mir ganz kurz sagen, was gibt's und was hättest du denn für Tipps oder gibt's da was oder einen Rat? Was tut man, wenn man das isst?
Ja gut, das ist ein heißes Thema natürlich.
Das ist klar.
Etwas, was unsere Gesellschaft ziemlich viel auch kostet, neben dem Leid der Betroffenen oder auch ihrer Angehörigen. Und da ist natürlich heute auch die Diskussion immer, inwieweit ist das auch genetisch. Die Genetik spielt eine Rolle. Das heißt, es gibt Menschen, die Alkohol einmal probieren und nie wieder anrühren, weil es ihnen nichts gibt. Und andere, die oft früh in ihrem Leben schon merken, es tut ihnen wohl, sie fühlen sich besser, sie haben weniger Ängste, Komplexe und so weiter. Und dann kommt eben aus der Gewohnheit eine Gewöhnung und dann eben die Sucht, die dann natürlich ihre Folgen hat. Und diese Genetik ist da, aber es sollte nicht dazu führen, dass man sich auf die hinausredet und sieht,
dass es ausredest.
Ich habe halt leider die Anlage, sondern es gibt da auch Selbstverantwortung. Das heißt, wenn ich weiß, ich bin in die Richtung disponiert, gefährdet, dann muss ich auch wissen, wie ich mich verhalte und wann ich bremsen muss.
Was gibt es da einen Parameter, zum sagen, so, jetzt, ich glaube, jetzt wird es kritisch? Ist es, wenn ich jeden Tag irgendwie 3 Bier trinke oder in der Garage? Oder gibt es da irgendwie einen Warnhinweis?
Warnhinweis ist, dass ich viel an das denke, dass ich merke, wenn ich es nicht habe, dass mir dann was abgeht. Das ist wie Heimweh. Sehnsucht nach diesem.
Okay.
Man tut sich schwer. Darum ist Aktion trinken zum Beispiel so wertvoll. Da merkt man denn, ist es Gewohnheit oder ist es schon Gewöhnung? Ich muss zugeben, eine Aktion trocken, wenn man Hurkund und üblicherweise gerne ein Pfiffli trinkt und dann Kühlschrank geht, dann denkt, nee, Aktion trocken, dann merkt man, es geht um was ab, aber das ist dann vielleicht noch Gewohnheit. Aber wenn man natürlich zum Beispiel Versteck trinkt, Flasche verrummt, damit die Frau oder der Mann nicht merken, das ist dann schon, sind Hinweise. Und da ist gut, wenn man frühzeitig sich umsieht, sich ärztliche, psychologische Betreuung sucht oder in eine Selbsthilfe geht, wie zu den anonymen Alkoholikern, die oft auch sehr gut sind, um jemanden wieder sozusagen in die nüchterne Welt zurückzuholen.
Aber ich glaube, da muss man unmutig sein, zum sagen, so, jetzt gehe ich zum AA, zu der anonymen Alkoholiker, weil dem muss ich selbst sagen, ich bin Alkoholiker. Ne?
Das ist übrigens für viele andere Bereiche auch das Wichtigste, dass man es zugibt, sich selber zugibt, das ist das Erste und mit das Schwierigste. Und dann auch kein Versteckspiel. Das gilt auch für eine Depression. Wenn jemand depressiv ist zum Beispiel und die Leute kennen sich nicht mehr aus, was ist los mit dem Mann, mit der Frau und man sieht, ja, ich bin im Moment angeschlagen, ich schaue, wie ich aus dem herauskomme, tut mir leid, ich bin nicht mehr so fit im Moment, dann ist es was anderes, als wie wenn die anderen Monate er sich jetzt nur einbildet oder verschnupft oder weiß Gott was. Nicht? Und das ist zum Beispiel im Bereich der Demenz auch ein Thema, dass in einer Familie so ein Fall auftritt, dann die Tendenz so da ist, dass man das längere Zeit eher versteckt und denkt, jetzt wenn der Papa, ein vielleicht angesehener Mann in der Gemeinde, jetzt schräg daherkommt, komische Sachen sagt, die Leute nicht mehr kennt, dass man den schaut, sich isoliert. Mhm. Oh, das ist schlecht, weil die Menschen sind nicht so unverständlich. Und heute ist das Thema Demenz so allgegenwärtig, dass man einfach lernen muss, damit umzugehen, dass mehr Menschen vergesslich oder verwirrt unter uns leben und dann halt irgendwie die Gesellschaft sich damit auch abgibt. Das ist auch das Ziel der Aktion Demenz, die eben versucht, das gesellschaftlich besser aufzufangen.
Sind wir die Demenz, ist das auch genetisch oder ist es einfach, wie man älter wird oder ist es, weil man zum McDonald's gaut gegessen und schlechte Ernährung hat?
Ja, es ist ein Mix von allem. Es ist so, dass es gibt Demenzen, die eindeutig erblich sind, das sind aber wenige und vor allem jene, die sehr früh beginnen, oft schon im fünften Lebensjahrzehnt. Das sind die klar genetischen. Bei den anderen spielt vor allem die Alterung des Gehirns eine Rolle, also das höhere Alter, ist keine Frage. Und daneben natürlich auch Faktoren, die vor allem damit zusammenhängen, wie die Gefäße beieinander sind. Das heißt, ob sie verkalkt sind oder nicht. Und da kann man natürlich durch eine vernünftige Lebensweise, Ernährung, Bewegung etc. einiges auch dazu beitragen, dass man das, wenn nicht verhindert, dann wenigstens aufschiebt.
Alles also das Ergebnis der Ernährung, der Lebensernährung kommt natürlich immer meistens in der dritten Hälfte, oder? Lebenshälfte. Oder? Als 25-Jähriger ist das die, wenn du
das ist
fünf in der Woche Leberkäse haben
willst. Das stimmt. Man hat Veränderungen beim Alzheimer zum Beispiel bei gefallenen Soldaten in Indochina schon vor Jahrzehnten schon festgestellt, dass die schon mit 25, 30 Veränderungen hatten mit dieser besonderen amerikanischen Ernährung, nicht viel Fett, viel Pommes etc. Und drum, es gibt ja Regionen, zum Beispiel in Süditalien oder in Japan, wo Menschen auffallend alt werden und dabei rüstig bleiben. Mhm. Und die haben eben die sogenannte mediterrane Ernährung, sprich Fisch statt Fleisch, Gemüse etc. etc. und wahrscheinlich auch weniger Stress wie wir. Das ist übrigens auch ein Faktor, der bei uns eine Rolle spielt.
Schaffe Hüdli, Bauer.
Ja, wenn man dabei glücklich ist, okay. Also Stress ist ja per se nichts Schlechtes. Ja. Aber wenn es zu keiner Erholung kommt und mit Unmut einhergeht, dann ist das Gift.
Mhm. Also das heißt, schaffst du einen Urlaub ein, dann gehst du in Urlaub, dann hast du dann noch Stress. Also das
ist genau das, was übrigens beim Burnout oft auch übersehen wird, dass nicht nur die Arbeitswelt dort oft vordergründig ursächlich ist, sondern dass auch das übrige Leben eine Rolle spielt.
Freizeitstress.
Der Freizeitstress, dass man Langeweile ist heute nicht mehr angesagt, oder? Die Seele baumeln lassen, damit machen wir Reklame, aber das
können wir
nicht. Ist nicht in. Und das andere ist natürlich, dass man auch die Persönlichkeit anschauen muss. Es gibt Menschen, die kannst hinstellen, wo du willst. Die verbrennen sich selber, weil sie mit sich selber nicht umgehen können. Mhm. Oder sie lassen sich verbrennen, weil sie sich nicht wehren und auf diese Weise auch immer wieder ins Defizit kommen. Mhm. All das muss man anschauen. Mhm.
Du, apropos die Seele baumeln lassen. Wo hat deine Seele gebaumelt, wo du den Schätzle kennengelernt hast? Wie hast du deine Frau kennengelernt?
Meine Frau. Das war, ich hatte gerade die letzte Prüfung im ersten Medizinstudium Abschnitt, strenger Winter in Tirol und fahre mit meinem 2CV, mit der Ente.
Also ein Zitrönke, ja, der Ente. Ja.
Und bin mit dem über Bayern musste ich fahren, weil alle Straßen zu gewesen sind, Uswald. Und bin dann abends angekommen im Herndrawold und habe meine Koffer raufgetragen und da macht ein Mädchen die Türe auf und ich sage zu meinem Kumpel, der dabei war, das fängt schon gut an. Und das war es dann auch.
Echt, oder was?
Sie war mit ihrer Mutter aus Amsterdam zum Skifahren in Kronokuh. Ja. Wir haben uns 2-3 Tage beschnuppert und dann sind wir miteinander in die Bar hinunter, weil dort war die beste Musikanlage, da habe ich meine Platten gespielt Und dann hat sie mich gefragt, ist die Bar heute dicht zu? Sage ja, aber nicht für dich. Und dann sind wir da ab und hinterm Ehestaubert wirklich schon gewusst, das ist es.
Da fügt es.
Und so ist es geblieben und wir sind jetzt schon über die goldene Hochzeit hinaus gekommen.
Unglaublich.
Mit auch durchaus aufgeregten Zeiten, keine Frage, aber es ist Gott sei Dank gut gegangen.
Die Unterschiede von der holländischen Mentalität zur Bregenzer Wälder Mentalität, wie der das die
jetzt definieren? Sagen wir so, es ist, wir sind eigentlich auch vom Dialekt her ähnlich. Wir haben gewisse Lautverschiebungen, wie die Holländer, die mitgemacht, Wälder. Also das ist Körig zum Beispiel, sage ich die und so weiter. Also gut, das ist das eine und sonst ist es hauptsächlich die Persönlichkeit und die hat passt. Und dass sie natürlich weltläufiger war, oder wo ich das erste Mal mit dem 2CV auf Amsterdam gefahren bin, dann war das natürlich, also wie wenn man auf Deutsch geht, auftut, und gleichzeitig, wo ich aber gefahren bin und dann auf der Autobahn, damals gab es noch keine Autobahn, von Ulm hergefahren bin und die Schweizer Berge am Horizont gesehen, ist mir halt auch wieder wohl geworden. Also beides war schön.
Also beides schön.
Und das, dieser Wechsel, der hat sich jetzt die letzten Jahrzehnte abgespielt. Wir sind sehr viel in Holland, bei ihren Verwandten und so weiter. Und das ist immer ein Highlight gewesen, auch für die Kinder. Ja.
Alter, 2CV mit 27 PS bist du da auf Holland wieder hochgefahren, das ist Entschleunigung, gell?
Ja, gut.
Was ist dir auf der Autobahn gelaufen?
Ja, das ist nicht einmal. 90. Das war immer lustig, es gab irgendwo ja draussen im Süddeutschen ein Bergli, wo wir drüber müssen, da stand 100, oder? Und ich bin mit dem 70er knapp hochgekommen, aber es hat sich ausgezahlt.
Du, wie viele Kinder haben wir zusammen?
Fünf.
Fünf Kinder. Und mit einer, mit der Tochter, sind wir jetzt da drüben. Da haben wir anfänglich schon geredet gehabt.
Ja.
Das heißt, ihr seid ein Mehrgenerationenhaus.
Ja.
Ist das bewusst gewesen?
Das war bewusst. Und zwar hat es folgenden Hintergrund. Ich habe bei meiner Arbeit, gerade in der Alterspsychiatrie, immer wieder erlebt, wie viele Menschen im Alter irgendwo in einem großen Haus hockert, allein, oder einfach isoliert leben. Und dann depressiv werden und dann organisiert man etwas, wo dann alles besser laufen soll und die Leute brechen das wieder ab und kommen schon wieder depressiv. Also ich habe gesehen, dass das Alleinleben nicht gut ist und deshalb war für mich klar, dass ich dann eher etwas suche, wo ich in einer lebendigen Nachbarschaft alt werde.
Ja.
Weil das ganz wichtig ist für, dass man einfach noch aktiv bleibt und gerade die jungen Leute, mein Enkel ist ein sehr begeisterter Fußballer und das kann sein, dass er um 8 Uhr morgens schon klingelt und siehst, Opa, kommst, Katschuta.
Katschuta, los, da ist
ein Katschuta. Ich bin gerade am Frühstück.
Da steht schon das Tor, das hast du schon gesehen.
Ja, da wird heiß und ich versuche dann auch, ich hatte früher ja meine Zeit beim FC auch.
Ja.
Das war eine wichtige Zeit für mich. Wir waren Vizemeister damals.
Wieso wichtige Zeit für dich?
Ja, ich bin aus Wien, und habe wenig Kontakt zur Dorfbevölkerung gehabt. Ne?
Integration quasi.
Und dann bin ich da im Mittelfeld, habe ich meinen Job gehabt beim FC auch, ein paar Jahre lang.
Du hast talentiert gesehen?
Ich war auch der Auswahl im Internat, also einigermaßen schon. Und bin dann auch als, sag ich, für die Schweiz noch einmal in der Woche zum Training und am Wochenende zum
Judo. Also das ist der Wert gewesen, ja?
Und da habe ich dann wieder praktisch, dazugehört. In der Ruhe.
Wenn es jetzt im Nachgang ist, wenn es da reinkommst, gehörst du dazu? Oder?
An sich schon. Doch. Aber wie gesagt,
natürlich hast du eine andere Lebensgestaltung.
Ja, total, aber ich fühle mich immer noch. Also meine Wurzeln sind zwischen der Kanisfluh und der Mittagsfluh. Und ich kann sehen, dass ich so froh sei, fahre wieder einmal Hurehe. Das heißt nicht, dass ich mich da in Lusten auch nicht heimisch fühle, aber Hur ist, zum Glück hat sie da keine Probleme oder ist eifersüchtig, überhaupt nicht. Sie ist auch immer von meiner Familie großartig aufgenommen worden und von dort her hat alles passt.
Wie definierst du Heimat?
Heimat ist ein heißer Begriff geworden, weil auch politisch natürlich inzwischen oder missbraucht wird. Heimat ist dort, wo ich...
Ulrich Gabel, der hat einmal gesagt, in der Heimat, das geht ja zweimal.
Ja.
Also das ist ja nicht so. Und ich definiere es so, Heimat ist für mich dort, wo meine Freunde sind. Das Umfeld, also das Leben.
Familie, Freunde und so weiter.
Mhm. Also ich bin auf, was ich bereits gefällt. Ich muss gewandert auf Ite so. Das war natürlich ein Riesenschritt.
Ja.
7 Kilometer. Ja. Also so ist ich jetzt für mich einmal definiert.
Stimmt,
aber
ja.
Es ist eine gute Frage. Das darf jeder mal selbst fragen.
Richtig. Und das ist schon wichtig, wenn man so viel umgezogen ist wie wir, ist es immer wichtig, dass man dann auch dort etwas wie ein Heimatgefühl sucht und auch etwas dazu tut.
Aber du hörst daheim, du bist Lust nicht daheim.
Ich bin daheim.
Und bist in der Ruhe an, wenn ich Kunst
oder
auch. Das Gefühl.
Also das mit der Zweimat ist durchaus eine gute Formulierung. Hier ist es so, dass zum Beispiel meine Frau im Chor singt und dort jetzt auch integriert ist. Ich habe mit dem Fußballclub hier schon viele Jahre guten Kontakt und auch dort ist es wie ein Heimatgefühl. Ich tue mit anderen Pensionisten
Schutter nicht mehr,
aber ich tue dort mithelfen im Stadion oder in der Wirtschaft, Sachen aufräumen und so weiter. Und das sind lauter alte Knacker wie ich und das ist großartig. Gerade mit der Luschnauern, die ist ein eigenes Volk sind, aber sie passen gut zu den Wäldern.
Sie passen gut zu den Wäldern. Du, apropos alte Knacker, Dinge Vorbilder, sind auch alte Knacker.
Ja.
Und sie hat aber unrüstig.
Richtig.
Die Rolling Stones.
Ja.
Uli, ich habe mir gesagt, da muss ich eine Frage mit dieser Rolling Stones-Geschichte. Was hat das mit dir da?
Mit mir da, schau, es war so, dass ich in dem Row im Internat ist man zweimal am Tag in Kirche und dazwischen hat man Schule gehabt und Studium und die übrige Zeit hat man Fußball gespielt. Das war das eine. Aber mit der Zeit hat man halt auch Fantasien und andere Bedürfnisse. Es kommt auch diese pubertäre Protestphase und da war natürlich die Rolling Stones ein wunderbarer Ankerpunkt, um auch Gefühle und Dinge auszudrücken. Und das ist, hat bei mir ein Ausmaß angenommen, das zum Teil bedenklich war.
Also
ich habe zuerst 2 Beatles-Platten zu Hause gehabt. Dann hat eine deutsche Urlauberin, da war ich vielleicht 15, 16, Stones LP mitgebracht und die habe ich gehört und dann war es klar, es gibt nur noch Stones. Und ich bin hier in das Haus oben mit dem Fräulein, mit dem Mädchen und haben die 2 LPs von den Beatles auf dem Schittstock Zimmer geschlagen. Was natürlich Quatsch ist, die Beatles haben großartige Musik gemacht.
Das war ein eindeutiges Outing.
Sie waren für mich immer die braven Bubilein.
Bubilein, du wärst der Revolution. Das hat mir gepasst, nicht mehr
rum. Das hat mir gepasst.
In dieses System.
Und überhaupt die Texte und alles, das war schon großartig. Und klar gibt es viele andere gute Musik, aber da bin ich der Hangerbleiber.
Bis heute noch?
Bis heute.
Bist du noch gesehen von einem Konzert?
Ich bin, wenn es geht, auf Konzerten. War früher auch im Ausland auf Konzerten. Und am liebsten höre ich am Abend die Scheibe, hauptsächlich analog.
Ja.
Ist einfach was anderes.
Platte drauf.
Platten.
Ja. Und welches geht bei dir besonders neu? Welches Stück?
Das ist das Unterschiedliche. Ich habe natürlich
Je nach Stimmung.
Und die letzte LP, die ja erst heuer herausgekommen ist, ich habe sie auch in der Neuen besprochen, ist großartig, dass die in dem Alter noch einmal so ein Feuer haben. Und das gibt Mut, auch weil sie eben zwar natürlich angeschlagen sind. Aber sie haben schon wieder, ich habe gestern erst nachgeschaut, in Amerika eine Serie von Konzerten, kommen vielleicht noch einmal auf.
Aber unermüdlich, oder?
Ja, ist unglaublich.
Die Buben gehen alle nachts rein, oder?
Ja. Sind
mit diesem Lebensstil.
Großteil Lebensstil ist früher natürlich katastrophal gewesen, aber inzwischen reißen sie sich zusammen.
Es blieb ja nichts anderes übrig, wahrscheinlich.
Ich habe auch schon den Vorwurf kreiert, ich habe ja selber eine Band gehabt in Rankweil, wo wir Stones gespielt haben.
Erzähl mir von deren, du hast eigene Band gehabt?
Wir haben eine Band
gehabt. Mit Stones-Titeln, oder?
Nur Stones. Es hat sich so angelassen, dass ich, nachdem ich Schulleiter war der Schwesternschule, da gab es immer einen Diplomball und dann einmal Playback etwas performt. Und dann kommen Pfleger zu mir und sagen, du, das machen wir jetzt. Und das waren schon tolle Musiker, die schon Routine hatten. Und dann hat sich eine Band gebildet, die über 10 Jahre dann funktioniert hat, eben bei solchen Anlässen, immer zum guten Zweck. Wir haben in Gefängnissen gespielt, Feldkirch, Dornbirn, für die Lebenshilfe gespielt, wir haben für Omnibus, das ist ein Patientenclub, gespielt und so weiter. Und das war ein Riesengaudi, vor allem die Proben natürlich. Das und ich als Dilettant an sich habe das Eckel gemacht. Und darum habe ich auch gehört, mit der Pension, was meinerseits wahnsinnig leid tut, aber es war dann nicht mehr Desi. Als singender Primar war es akzeptabel, aber nachher wäre es peinlich geworden.
Tätest du noch anmachen?
Das tät mich auch machen. Hin und wieder gibt's auch, dass ich auf einem Konzert bin und dann sagen sie, komm auf und dann singe ich noch einmal Honky Tonk Woman. Das ist mein Lieblingssong.
Okay. Ja, du, wieso heute, oder?
Ja.
Gibt es von eurer Band irgendwie Aufnahmen oder was?
Gibt's schon, ja.
Du, wäre das möglich, will denn die da das gehen lassen?
Ja, ich schaue noch, ob ich einen finde, ja.
Dann tun wir die, dann lassen wir die in der Pause laufen. Ja. Das wäre noch cool.
Ja, das ich habe auch Stone Song in Wälderisch übersetzt.
Das hat man Uli gesehen.
Ja.
Gibt es da Aufnahmen von dem?
Ja, müssen wir suchen, ja, nachher. Ja.
Das müssen wir tun. Ja, ja. Also, das wäre super cool. Ja. Also, dann wollen wir das Lied noch ein Special. Lieber Albert, es ist so, wir reden viel um Demenz, um Drogen, um wie kann man gut leben. Und zum gut leben gehört ja gut sterben dazu. Hast du Angst vom Sterben?
Ich bin mit dem Thema außerordentlich viel befasst, weil ich eben im Krankenhaus auch alte und hochbetagte Menschen behandelt habe und weil mich das Thema eigentlich immer schon auch als junger Arzt interessiert hat. Für mich gehört es zum hippokratischen Eid, dass man Menschen beim Sterben hilft. Das ist zum Teil aus Mode gekommen, weil man die Medizin nur auf Erfolg aus war und das andere war fast eine Niederlage. Und erst jetzt durch Palliativ- und Hospizbewegung ist das Bewusstsein wieder da und viele Ärzte machen auch die Fortbildung und schauen dazu. Und nachdem ich mich eben mit dem Thema befasse, hoffe ich, dass ich keine Angst habe, dass ich gut vorbereitet bin. Ich mir folge nur, dass ich jetzt nach meinem 75. Geburtstag mich eher in die Spiritualität hinein interessiere. Das heißt aber nicht, dass man ständig an Sterben denkt. Da gibt es ein schönes Zitat von George Bernard Shaw. Wer nicht zu leben weiß, muss aus dem Sterben eine Tugend machen. Man kann es also auch übertrieben, oder? Aber das Durchdenken, wie man es her, sich auch festlegen, das haben wir, meine Frau und ich, gemacht, was wir haben wollen, wenn ein Unfall passiert und wir, weiß Gott, wir beieinander sind oder eine Krankheit da ist, wo man keine Aussichten mehr hat, dass man den Gott da. Ich würde hoffen, dass ich kein Suizid machen muss. Das ist auch ein neues Thema.
Bist du aber nicht einmal sicher, oder wie?
Die letzte Freiheit würde ich mir nie nehmen lassen, aber ich hoffe, ich brauche es nicht. Und ich hoffe auch, dass das in Österreich, nachdem das jetzt ja gesetzlich erlaubt ist, Beihilfe zum Suizid, in anderen Ländern schon jahrelang praktiziert, dass das nicht sozusagen dann die Regel wird, weil zu wenig Hilfen da sind für alte Menschen, für Schwerstkranke oder weil finanzieller Druck da ist. Und man sieht, das letzte Jahr ist zum Vergessen. Da hast du ja nichts mehr vom Leben. Und das kostet mehr wie viele Jahre deines anderen Lebens. So rechnet man schon in manchen Ländern. In Kanada zum Beispiel rechnen die Gesundheitsökonomen schon, was man sich ersparen würde, wenn man die aktive Euthanasie, die dort gang und gäbe ist, erweitert. Und noch.
Echt, ja.
In der Schweiz sind zum Beispiel inzwischen bei 1000 üblichen Suiziden 1600 Begleitete. Und dort sind es hauptsächlich ältere und hochbetagte Frauen. Und das ist für mich ein Alarmzeichen, dass da etwas nicht mehr stimmt. Also, dass man jemandem hilft, wenn er große Mühe hat. Und da ist eine Palliativstation Hohenems sie ja wunderbar und auch das Hospiz in Bregenz. Dann kann man den Menschen Schmerzen, Ängste und alles nehmen. Und dann muss niemand elend verrecken, wie man sieht. Mhm. Aber wie gesagt, das erfordert Einsatz.
Das ist eine Gratwanderung. Ja.
So schaut's aus, ja.
So schaut's aus. Wie schaut's bei dir mit Zufriedenheit aus? Wie definierst du Zufriedenheit?
Zufriedenheit ist für mich ein großes Kapitel. Ich bete zweimal am Tag. Das erste Mal unter der Dusche. Das klingt komisch. Das ist kein Gebet im Übrigen. Dann danke dem lieben Gott, dass ich aufrecht bin und dass ringsum meine Familie gut klarkommt. Punkt 1 und Punkt 2. Jeden Abend, ich sitze oft allein herum, frage Gott früheres Bett, schreibe was oder schaue YouTube-Konzerte an oder was immer, höre Musik und fahre dann Gang, gang ich alle den Gartus, ich schaue in den Himmel, wenn er nicht bewölkt ist, ist schön und sonst macht's auch nichts aus und spreche mit meinen Eltern, ob sie mich hören oder nicht, ist wurscht. Und habe ein Gefühl, dass ich dann an viele Menschen denke, die mir wichtig sind und sehe, hoffentlich geht es euch gut.
Das machst du jeden Tag?
Das mache ich jeden Tag.
Und seit wenn die Frage da ist, das
alles? Das mache ich, nein, das mache ich.
Und da irgendwie ein Weg der Moment gehabt
einmal? Nein, das war, ich war sehr krank einmal, ich habe Darmkrebs gehabt, den man operiert hat, der okay ist. Aber dort ist knapp hergegangen durch Darmverschlüsse. Und dort habe ich schon, auf Deutsch gesagt, habe ich einen Stroh gekriegt, wie man sieht, einen Stroh. Aber ich habe dann wieder geschafft und alles. Und wie gesagt, man muss immer aufpassen, dass man nicht zu sehr in diese Ernste hineinkommt, sondern dass man Lust noch hat, einen wunderbaren Gruß. Lebe, sag jetzt.
Lebe.
Und das finde ich großartig. Und das wäre es eigentlich.
Lebe.
So gut lebe bis zuletzt wie möglich und das andere in Kauf nehmen und jeder Tag dankbar sein, wenn es einem relativ gut geht. Und den ringsum auch.
Wenn man jetzt das zusammenfasst, du hast so viele Erfahrungen gemacht, mit so vielen Leuten zum Du kennt. Wenn man vom Thema vom Luftnot, Thema Lebe draus wird, hörst du uns Menschen einfach drei Tipps für ein gutes Leben?
Für ein gutes Leben. Ja, erstens sich bewusst sein, dass das Leben ein Geschenk ist und man Verantwortung hat, das Beste daraus zu machen. Zweitens, man ist nicht allein auf der Welt, sondern man hat auch andere Menschen und auch für andere Menschen Verantwortung. Und das Dritte ist, Glückssuche ist nicht ungefährlich, weil Glück auch ein Geschenk ist, das man gerne annimmt, aber das Ziel wäre eigentlich Zufriedenheit.
Und das ist ein Lebensziel. Wie wäre man zufrieden? Das definiert jeder wieder anders.
Ja, ja.
Wenn man zu den Enkeln kommt, was gibst du denen für einen Rat?
Denen? Für einen Rat? Ja, sie sollen nicht so viel
am Handy sehen.
Sie sollen lesen. Sie sollen Respekt haben vor älteren Leuten und wissen, dass sie von denen lernen können und gleichzeitig selbstbewusst auch ihre Interessen vertreten und damit einfach gut durchs Leben kommen.
Schön. Lieber Albert, wunderbar. Also ich könnte wirklich auch stundenlang zulassen, nicht nur ich, sondern ich glaube alle, die den Podcast hören, weil da können wir wirklich bedeutende Geschichten mitnehmen, wo uns vielleicht dem Lehrer weiterhelfen. Und sag vielen Dank, dass du Zeit genommen hast. Das, was mir ganz spannend dunkt ist, jetzt bist du wirklich schon in dem Fall mit 75, 10 Jahren der Pension, kein Stückchen leise, ein Vortrag nach dem anderen, du engagierst dich viel. Hast du den Toni-Russ-Preis übergekommen 2016, wo ich auch gelesen habe, und das kriegst du wohl von ungefähr, denke ich. Also wirklich größten Respekt und es hat mich total gefreut, dass ich bei dir singen dürfen, lieber Albert.
Danke auch und dir. Weiterhin viel Erfolg mit deiner Aktivität. Das ist eine tolle Geschichte und damit hast du etwas Erfüllendes für dich entdeckt und kannst du andere etwas geben. Und das ist ja ideal.
Genau.
Wenn man es beidseitig, Win-Win.
Jetzt sind wir beim Thema, es muss Sinn machen, gell?
Ja, ja, genau.
Du, apropos Sinn, abschließend, da ist den Uli Treuerlitzling verantwortlich, hören wir einen Wälderrap. Ich habe einfach ein paar Stichworte, ein paar Fragen für dich.
Ja.
Und das lassen wir jetzt einfach in der Grotte. Wenn es für dich passt, mache ich ihn gehen. Und der wird starten,
ja,
wenn es für dich passt. Wenn Albert mal aus der Ruhe kommt, dann?
Dann kann es auch heiter werden.
Heimat ist für mich?
Dort, wo meine Lieben wohnen.
Geweint habe ich das letzte Mal?
Bei einem sehr tragischen Film.
Was ich noch unbedingt lernen möchte?
Ist tolerant zu sein und weniger voreingenommen gewissen Menschen gegenüber.
Mein aktuelles Lieblingsbuch ist?
Petra Bellini, Der Bademeister ohne Himmel.
Das klingt immer sehr spannend.
Das ist ein Buch einer jungen Krankenschwester, die mit ihrem Erstpublikation Riesenerfolg hat, handelt von Demenz.
Mhm. Mit diesem Thema, ja, zu tun. Ich kann nicht verstehen, dass...
Dass die Wahlen so ausgegangen sind in Österreich, Vorarlberg und USA, wie sie sind.
Das Kostbarste, was ich besitze, ist?
Ist meine Frau und die Kinder.
Auf welche Frage hattest du in letzter Zeit keine Antwort?
Das haben wir gerade erlebt. Heimat zu definieren ist schwierig und da muss ich mir Gedanken darüber machen.
Ein bewegter Moment für mich war?
Wie ich das 2 Tore gegen den FC Sulzberg in Au vor 600 Zuschauern vor 40 Jahren geschossen habe. Ja, schon länger her.
Unglaublich. Vor 10 Jahren dachte ich,
dass in der Pension ich 2-3 Mal die Woche auf Berge steige und mehr Reisen mache. Inzwischen lasse ich es ruhiger angehen.
Was würdest du als erstes machen, wenn du neuer Gesundheitsminister von Österreich wirst?
Dann würde ich einmal Kassensturz machen und versuchen, auch die Ärztekammer dazu zu bringen, dass sie neue Organisationsformen forciert, die einfach den Bedürfnissen der Patienten und auch der heute jetzt tätigen Ärzte besser entgegenkommen.
Mein Lebensmotto ist...
Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Faust.
Wunderbar. Lieber Albert, vielen Dank nochmal. Alles Gute und eine schöne Zeit.
Danke auch.
Servus.
Servus.
Ich freue mich, wenn euch der Podcast gefallen hat. Wenn ihr die Möglichkeit habt, erzählt es bei euren Bekannten, Freunden weiter, verdeutet dann klingen, dass möglichst viele die Möglichkeit haben, diese tollen Geschichten zum Hören. Also, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Euer Dieter. Servus.